Jetzt habe ich noch eine Frage, wenn wir jetzt schon so sind, so zwischen Alltagstrag, Festtagstrag. Also hast du jetzt relativ gut erklärt, also sprich bei den Männern Krawatten, der aufwendige Hutschmuck und so weiter, Weste und Joppen, ja, also das volle Programm, ja. Und bei den Damen hast du ja auch gerade erklärt. Und sage ich mal, die Alltagstracht, das ist am Ende halt ein bisschen der Scherer ist, wenn man dann halt die edlen Teile, sage ich jetzt mal, weglässt und dann eher mehr so, ja, jo, heute gehen wir auf ein paar Maus, da, das, ja, da darf ich nicht so beengt sein.
Da kommen wir ein Dürtelanzug und ein Strickwesten und da darf es auch mal ein Strohhut sein.
Ja, wunderbar. Gibt's ein paar Möglichkeiten, und das frage ich jetzt an, sicher auch für unsere deutschsprachigen Hörer, zum Beispiel aus Österreich oder Südtirol, wo wir ja auch recht bekannt sind mit unserem Bier. Kann man das irgendwie erkennen, dass das jetzt eine österreichische oder eine Südtiroler Tracht ist? Also gibt es da Unterschiede jetzt? Also es gibt Unterschiede, allein bei mir in Kärnten habe ich gelernt, gibt es in jedem Tal eigenes Stickmuster für die Westen zum Beispiel. Ja, also es gibt natürlich Unterschiede, aber irgendwas, wo du sagst, das haben zum Beispiel nur die bayerischen Trachtler, oder ist so die alpenländische Tracht recht, sage ich mal, miteinander verwobene Geschichte? Wie würdest du das sehen?
Ja, man kann schon sagen, dass es ziemlich verwoben ist. Da geht es ja auch schon um die Handelswege, die man ja früher gehabt hat.
Über die Alpenpässe.
Ob es jetzt im Tal reingegangen ist oder die Alpenpässe. Alles, was an der Grenze gewohnt hat, hat natürlich auch Kontakt über die Grenze drüber gehabt. Mhm. Und wenn es da drüben ein Gamsbadbinder gegeben hat, der wirklich schöne Gamsbad gebunden hat in Tirol, dann ist man halt auch da rübergefahren und hat man sich die da hinten geholt. Mhm. Und gerade so Trachtenartikel wie, ja, wenn man bei historischen Trachten sieht man oft rote Westen. Kamisol, sagt man da. Und die gibt es zum Beispiel in Bayern bei historischen Trachten.
Oder Tiroler Schützen.
Gibt es bei den Tiroler Schützen. Man sieht es auch in Abwandlung in der Schweiz.
Stimmt, ja.
Heißt, die haben auch diesen roten Brustfleck. Man hat gesagt, das war mal eine Zeit lang ein bisschen
en vogue,
sagt man da, glaube ich, ja. Und das hat sich dann sehr verbreitet. Und auch, wie gesagt, diese Stoffe haben ja teilweise aus Italien teilweise gekommen und so. Also bei uns gibt es sicher historische Trachten, wo der Stoff nicht in Bayern gemacht worden ist, weil es einfach da diese Industrie oder diese Handwerker nicht gegeben hat. Und die haben dann vor die Sammer oder vor die Innschiffer, haben die da über die Grenze gebracht worden und haben wir bei uns verkauft worden, weil sie halt schön waren.
Also praktisch, du hast ja vorher schon ganz richtig gesagt, es gibt ja in ganz Deutschland Trachten, ja. Es wird halt von der Außenwahrnehmung eher die alpenländische Gebirgstracht oder die bayerische Gebirgstracht als deutsche Tracht wahrgenommen aufgrund dieser sehr medial starken Wahrnehmung. Und jetzt dann haben wir versucht, einen Unterschied zu sehen zwischen Österreich, Südtirol, bayerisch. Um das zusammenzufassen, würde ich sagen, wenn ich das richtig verstehe, ist die alpenländische Tracht, und das schließt Österreich, Südtirol, Bayern, Teile der Schweiz mit ein, mehr homogen miteinander, sage ich jetzt mal, verwandt in ihrer Ausprägung, als jetzt zum Beispiel mit einer mitteldeutschen oder baden-württembergischen oder thüringerischen Tracht oder ähnliches.
Auf jeden Fall.
Also muss man eigentlich in der Unterscheidung der Trachten von alpenländischer Herkunft und vielleicht mitteldeutscher oder norddeutscher Herkunft sprechen.
Genau. Da bin ich voll deiner Meinung. Wie gesagt, so ist, wie gesagt, dass Kopfbedeckungen zum Beispiel von Frauen natürlich in ganz Deutschland gegeben hat, in Bayern und in Tirol, weil es einfach von der Kirche und von der Gesellschaft her so gewollt war. Aber die Ausprägungen zum Beispiel, in Norddeutschland gibt es Schleifenhauben, die haben 2-3 Meter Bänder, die dann, wie gesagt, kunstvoll gestärkt getragen werden. Mhm. So was sieht man in Bayern zum Beispiel gar nicht. Also in Bayern waren in erster Linie die Hirt, vielleicht noch mal die Passauer Goldhauben, die da ein bisschen raussteht, oder die in Minga die Riegelhauben, die sich dann auch ein bisschen ins flache Land verbreitet hat. Aber so ganz spezielle Hauben, wie es jetzt zum Beispiel da in Norddeutschland oder so gibt es jetzt bei uns in keiner Art nicht.
Weil es halt einfach innerhalb des alpenländischen Raums mehr kulturellen Austausch gegeben hat, als vielleicht mit Norddeutschland.
Genau.
Sehr, sehr interessant. Ich würde das jetzt mal so vergleichen, weil die Mundart zu erhalten, ist ja auch eine Aufgabe. Entschuldigung, ich muss einen Schluck Bier nehmen. Heute übrigens helles.
Muss man schon dazu sagen, weil ja, du trinkst jetzt einmal ein Weißbier beim Podcast, deswegen.
Ja, genau, das, heute helles und vor allem, du bist ja der Fahrrad ohne, deswegen kann ich mir jetzt auch das Bier gönnen. Herr Bankratz hat unser Angebot auch ausschlagen müssen, weil er auch noch Auto fahren muss bis ins Ebersberger Land. Aber wir haben natürlich für die was dabei, dann kannst du daheim ein Bierle gönnen von Wein Stefan auf Berg. Genau, ja. Als kleines Dankeschön für den Podcast heute. Aber so, jetzt bin ich wieder gestärkt. Die Mundart ist ja, wie gesagt, diese zu halten, auch ein Thema des Bayerischen Trachtenverbandes, eine eurer Aufgaben oder Teil eurer Mission, sage ich jetzt mal, eurer kulturellen. Das unterstützen der Doni und ich, jeder.
Wir sprechen auch ein bisschen Mundart.
Ein bisschen, ja. Bei mir ist es wirklich so mittlerweile so eine Mischung aus Österreichisch und Bayerisch und du mit deinem Freisinger Bayerisch und so weiter. Du hast auch einen wunderbaren Dialekt. Ich würde es jetzt mal so vergleichen, wie zum Beispiel jemand, der kein deutscher Muttersprachler ist. Oder teilweise kenne ich das sogar schon von Studienkollegen aus die ich hatte aus Norddeutschland, die jetzt keinen Unterschied gehört haben zwischen einem Bayerisch und meinem Österreichisch damals am Anfang vom Studium. Der hat das alles für Bayerisch gehalten. Er hat zu mir gemeint, ich rede ein bisschen ein komisches Bayerisch. Ja, liegt daran, dass es Österreichisch ist, aber danke. Dass wahrscheinlich das mit der Mundart ähnlich ist wie mit der Tracht. Also, dass die Mundarten aus dem alpenländischen Raum halt einfach sehr verwandt sind teilweise miteinander, genauso wie die Trachten. Und halt einfach von der Tracht und vom Sprechen in anderen Teilen Deutschlands halt komplett unterschiedlich sind.
Ich habe ja gesagt, dass Österreich und Bayern sprachlich zusammengehört, das ist ja wissenschaftlich bewiesen.
Ist ja wissenschaftlich bewiesen,
also das, genau, ist, ja. Das ist einfach die bayerische Sprache. Und wir haben halt irgendwann, glaube ich, mal eine Lautschleifung nicht mitgemacht. Das haben wir irgendwie verschlafen oder was anderes. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Und darum sprechen wir grundsätzlich anders wie die Norddeutschen. Mhm. Aber die Österreicher haben es dann auch verschlafen. Also
ist okay. Das passt schon.
Mein Gott.
Ja, das passt schon. Da habe ich jetzt eine andere Frage. Man sieht es ja, also der Großraum München, auch Freising, ist seit vielen Jahren eine sehr beliebte Region in Deutschland, auch in Europa. Und es gibt viele Menschen, die da hinziehen. Es hat mit Arbeitsplätzen zu tun, mit wirtschaftlichem Erfolg zu tun, aber natürlich auch ist eine schöne Gegend einfach zum Leben. Es wird Kultur gepflegt, dank Verbänden wie eurem. Es gibt was Gutes zum Trinken, dank Brauereien wie unserer. Also es lässt sich einfach schön und gut leben bei uns und ich verstehe jeden, der sagt, er verlegt seinen Lebensmittelpunkt hierher und möchte auch diese Kultur mitleben und mitgenießen. Und dass dann der sich vielleicht mit der Zeit, was er hier in Bayern lebt, halt einmal eine Tracht, eine Lederhosen holt und so weiter, als quasi, ja, sagen wir so, als Anerkennung seiner neuen Heimat. Mhm. Aber, das wissen wir drei alle, ein Dialekt kannst du nie lernen. Damit musst du aufwachsen, von klein auf. Aber wenn du das nicht gelernt hast, am Mundort zum Sprechen, dann wirst du es nie wirklich kennen. Wie empfindest du das, wenn jetzt zum Beispiel ein Zugezogener, der halt jetzt zum Beispiel überhaupt keinen bayerischen Dialekt redet, wenn der jetzt eine Tracht anzieht, findest du das dann irgendwie, das passt nicht zusammen, das ist verkleidet oder sagst du halt, ja, ein Spätberufener?
Nein, wie gesagt, also ich finde, ich hab da gar kein Problem nicht damit, weil das, man hat es in jedem Ort, dass Leute dazukommen und wenn sie die in die Ortsgemeinschaft einbringen wollen und irgendwo zum Verein dazugehen wollen und da dann irgendwann einmal Mitglied sind und sagen, ja, mir gefällt das, dann ist ja doch das zwangsläufig, dass sie die dann irgendwie auch zum Beispiel eine Tracht zulegen und wenn die dann die Gemeinschaft ganz normal pflegen wie jeder andere auch, dann ist mir relativ egal, wie der ritt.
Ja, weil ich habe das ab und zu immer wieder mal gehört, so quasi, nee, das mache ich nicht, weil ich bin ja kein Bayer oder ich kann ja nicht mal bayerisch reden. Ich habe das auch nie so empfunden. Ich habe gesagt, ja, wenn du da wohnst und du halt eine Tracht anziehen willst, dann mach's. Ich meine, das ist ja eigentlich nur ein Kompliment an deine Heimat. Ja, das ist, mehr ist es ja nicht, aber da fühlen sich halt einfach Leute so ein bisschen gehemmt, das quasi zum Verein oder das so mitzuleben, ja, mitzufeiern, wie es die Bayern tun. Ich habe da jetzt, glaube ich, als meiner österreichischen Migrationshintergrund weniger Hemmschwelle gehabt. Ja. Es ist vielleicht jemand, der aus Berlin hier vielleicht zuzieht. Aber du würdest jeden, sage ich mal, der sich da noch fühlt und der das möchte, der soll sich nicht dadurch gehemmt fühlen, sondern der soll einfach mitmachen.
Ja, genau. Warum nicht? Also da haben wir kein Problem mit. Und wir empfinden das ja auch nicht als kulturelle Aneignung. Mhm. Also wir lohnen halt auch keinen aus oder so. Wie gesagt, Ich finde das in Ordnung, also ich habe kein Problem damit.
Also jeder ist herzlich eingeladen,
mitzutrachten. Ja, wenn er mitmachen will und natürlich sich dann auch dementsprechend ein bisschen beraten lässt, damit es nicht zu wie die Stillblüten treibt, dann jederzeit, also wie gesagt. Aber wir sind ein freies Land, es kann doch eh jeder machen, was er will. Also,
ja, nein, aber klar, ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen eine Frage der Akzeptanz und es ist natürlich so, ich kann das verstehen, wenn einer sagt, so, wow, nicht, dass ich da blöd angeschaut wäre oder irgendwie. Also ich finde ja Tracht halt einfach schön. Ich bin da auch erst eingewachsen in Bayern. Ja, also selbst ich habe auch Zeit gebraucht, aber dieses bayerische Selbstbewusstsein mit der Tracht so umzugehen, das ist einfach eine klasse Geschichte gewesen und mir hat das halt einfach voll taugt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich würde es kurz ein bisschen ansprechen, als kleine Message an jeden, der sich denkt so, ja, ich hätte es auch gern immer mal gemacht, aber irgendwie nicht so traut. Also jetzt quasi von mehr oder weniger hochoffizieller Stelle.
Traut's euch.
Ja, trachtelt's.
Ehrlich. Das ist was natürlich aber ein bisschen stärker diskutiert wird, wie die Mundart, sage ich jetzt mal, sind die diversen, ich nenne es jetzt mal in An- und Abführung Tracht-Variationen, die über die letzten Jahre, Jahrzehnte auftaucht sind. Also ich sage jetzt mal, die Plastiklederhosen vom Mingener Hauptbahnhof, wenn du gerade ankommst, sag einmal, das als Tracht zu bezeichnen, grenzt an Blasphemie. Aber um das ganze Thema zum Umreißen, Tracht wie auch alles andere entwickelt sich. Die Tradition bleibt bewahrt, aber es gibt immer wieder neue Kreationen. Wir haben die Individualität, die Vielfalt schon angesprochen. Wie siehst du die ganze Entwicklung? Bist du da eher ein Traditionalist, der sagt, naja, die klassische Tracht gefällt mir viel besser und lasst sie mit dem neuen Zeug mal Ruhe? Oder sagst du, nein, das hat alles seinen Platz in dieser Trachtenwelt, das gehört alles dazu?
Ja gut, also wenn ich als normaler Trachtler einfach rede, also weder als Verbandsvize oder so, sondern einfach als normaler Trachtler, Tracht ist natürlich in erster Linie schon einmal Geschmack. Und wenn es irgendwie mal zu weit ausufert, dann werden auch andere Leute sagen, ja, schaut jetzt aber auch nicht mehr gut aus. Aber grundsätzlich, die Entwicklung von unserer Trachtenkultur bei uns in Bayern finde ich eigentlich recht positiv, weil es wirklich zurzeit sehr viele junge Leute gibt, die sich mit dem Thema Tracht auseinandersetzen und vor allem, die dann teilweise wirklich Berufe ergreifen und sie Existenzen gründen damit, ob es jetzt Huderer sind oder ob es junge Trachtenschneiderinnen sind, ob es Dirndlgewandschneiderinnen oder die Stoffgeschäfte aufmachen. Also das hat es vor 30 Jahren nicht gegeben, wo wir hingefahren sind, dass wir uns irgendwas kaufen können. Und heutzutage fast 20, 25 Kilometer und hast da ein Fachgeschäft da, wo du sagst, da kannst du drin schwelgen. Wie gesagt, ich finde diese Entwicklung sehr gut, vor allem, weil die Leute dann auch handwerklich eine sehr hohe Qualität liefern, weil die einen Namen damit verbinden. Und dass man natürlich Plastiklederhosen am Hauptbahnhof das hätte ich jetzt mit Tracht nicht in Verbindung gebracht.
Ja. Okay, gut.
Aber wie gesagt, dass es dann immer wieder Abwandlungen gibt und ein bisschen was Neues, auch im manchmal ein bisschen moderneren Sinn oder wie man halt sieht, wenn man halt Hochzeitskleider traditionell in machen kann, ohne dass irgendwie altbacken ausschaut. Also das muss ich sagen, es ist wunderbar. Und ist da nicht Angst um die Trachtenbewegung und auch überhaupt um die Trachtenkultur in Bayern nicht, weil es muss mehrere Pfade geben, finde ich so, dass wir als Trachtenverband natürlich schon mal ein bisschen die Tradition im Blick haben müssen.
Das ist klar.
Ja. Weil wir sind jetzt praktisch
der
Kernstrang und was links und rechts davor ein bisschen entsteht, das ist ja immer, aber wenn wir uns auflösen, dann ist halt gar nichts mehr da. Ja. Dann wächst bloß noch wild.
Ja.
Aber so wie wir einfach ein bisschen unseren Weg gehen, für die, glaube ich, ist es das Beste für uns und auch für die Bayern. Und wenn links und rechts dann immer wieder was Neues entsteht, ein bisschen, dann
lebt die ganze Geschichte.
Lebt die Sache ein bisschen.
Ja. Da muss ich jetzt eine Frage dazu stellen. Du hast das ganz am Anfang schon mal gesagt. Ich bekenne mich ja auch schuldig, wenn ich mein bayerisches Gewand anziehe, und das sage ich jetzt bewusst, weil das habe ich jetzt gelernt, dass das nicht unbedingt Tracht
sein muss. Wir haben beide nur bayerisches Gewand.
Ja. Und ich hab's halt gern gemütlich und dann ziehe ich meine weißen Turnschuhe dazu. Darf ich das oder haust mir jetzt gleich das Mikrofon an den auf? Weil ich hab auch Haferlschuhe, ich hab's auch, aber ich find's halt einfach gemütlicher mit den Turnschuhe. Wie siehst du das?
Ich hab das ganze Jahr Haferlschuhe, ich kann das jetzt nicht sagen. Das ist wirklich so, ich hab das ganze Jahr, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, dass ich da ein paar Arbeitsschuhe habe. Aber ich habe sonst ein modernes Gewand. Aber ich habe ja meistens Häufelschuhe, weil ich die am bequemsten finde. Mhm. Aber wir Trachtler, wir haben grundsätzlich friedliche Leute, wir haben gar keine Problematik. aber weil ich ist, wenn ich halt eine schöne Hirschlederhosen noch habe, dann passt halt Turnschuhe passen auch nicht dazu. Es kommt halt immer drauf an, was für Art, dass ich von Tracht da habe. Wenn ich halt sage, ich habe eine günstige Rindslederhosen oder sowas so, die wo halt relativ leger ist und dann einfach gestickt und ich gehe am Berg damit, dann kann ich mir auch vorstellen, oder als Münchner, wenn ich in den Biergarten gehe, dann zeigt halt der seine Turnschuhe auch. Man kann sie ja nicht verbieten. Aber eigentlich am schönen, also klassisch zusammenpassen, da für mich eigentlich schon natürlich der Häufelschuh ja. dazu. Das ist
ja, weißt, ich persönlich sehe das, also das ist jetzt einfach meine Interpretation an dem Ganzen, also gefallen tut es mir jetzt auch nicht, aber ich verstehe es, wenn jetzt jüngere Leute einfach ihre Sneaker dazu anziehen, weil es halt einfach für die bequem ist, ja, weil andere Schuhe für die einfach vielleicht nicht gemütlich sind und die wollen dann halt den ganzen Tag damit umlaufen, nur um, sage ich mal, einer traditionellen Stilistik, sage ich mal, nach zu empfinden. Aber es gibt halt auch viele Sachen, die man sieht, wie du gesagt hast, München im Biergarten, ne, der hat da Lederhosen an, vielleicht seine Sneaker und dann hat er halt vielleicht zum Beispiel einen Hoodie an. Ne. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch so Labels, die haben dann so einfach einen Kapuzenpulli, so einen Spativen, ja, und dann ist vorne zum Beispiel so Motive draufgeschrieben oder halt so lustige Sprüche wie Bierdimpfe oder sowas, ja. Und ich muss zugeben, also eigentlich so als Art Samstagnachmittag mit Spätzle im Biergarten treffen, ich finde, es ist einfach, sowas zu kombinieren, vielleicht als Traditionalisten denkt man sich, man muss das sein, aber gut, ja. Ist ja ein altbayerisches Motto, leben und leben lassen, gell. Aber ich persönlich denke, es ist einfach eine junge, vielleicht sogar urbane Hommage an die Tracht, dass man irgendwie versucht, seine Lebenswelt, wenn man zum Beispiel an der Uni ist und da hat man halt einfach quasi sein Kapuzenpulli und seine Jeans und hin und her an, aber wenn es im Biergarten geht, dann ziehen wir zumindest noch die Lederhosen an, weil sind wir doch in Bayern oder ich bin ein Bayer oder was auch immer. Also ich finde, das ist ein bisschen so eine Ehrerbietung an das Ganze. Es verschmelzen halt zwei verschiedene Stilistiken damit. Ich glaube persönlich, dass es der Tracht hilft, weil das ist ja einer, der dann irgendwann einmal sagt, und jetzt hole ich mir eine richtige Festtagstracht, weil darin möchte ich heiraten.
Gut, das weiß ich jetzt nicht, ob der den Werdegang dann so einschlägt.
Ja, war natürlich klar, schön,
das kann keiner wissen. Dann hätte man einen Haferdrachtlaufanschlag, weil die haben sich ja wirklich schon sehr durchgesetzt, diese Hoodies und so. Meine Dirndl haben so. Aber wie gesagt, wo wollt ihr jetzt hin? Genau, das sind Sachen, die sind ganz zwangsläufig. Wenn man seit 140 Jahren, so wie der Trachtenverband, einfach die Werbung macht für ein Ding und wir, glaube ich, wir kommen auch nicht unsympathisch rüber und das Lebensgefühl passt ja irgendwie und auch die ganze Situation im Moment, ob es jetzt, wenn ich halt sehe, wie die jungen Leute teilweise vom Arbeitsweg her, sie studieren auf der ganzen Welt, die arbeiten auf der ganzen Welt und kommen dann wieder zurück und wollen ein Stückchen Heimat sich da halten oder auch nach außen darstellen. Und die Sprüche kommen ja eigentlich nur deswegen, weil ich sage, ja, in Bayern daheim. Das sind so Sachen, die man als Trachtenverband erstens mal nicht verhindern kann und zweitens will man sie auch nicht verhindern. Und ich finde es, dass die junge Leute gerne nutzen dürfen. Wie gesagt, man muss ja halt nur immer den Strich irgendwo mal sagen.
Also wo ist die Herkunft? Was ist die Ursprungsform?
Ja, genau. Und wo ist die gestandene Tracht oder die historische Tracht, die Kerntracht? Und weil wenn es da mal hineingeht, dass man ein Basecap aufsitzt oder irgendwie ein lustiges T-Shirt unten drin hat, das passt dann nicht mehr. Mhm. Und da war ich dann auch da. Ich sage, so, jetzt, da reicht es jetzt aber. Also wenn es bei uns in die Vereine mal eingeführt wurde, dann muss man irgendwann mal mit den Leuten reden und sagen, wollen wir das noch? Mhm. Ist das unser Satzungsziel oder ist das unsere Aufgabe? Haben wir für das Macht wir Trachtler?
Ja, aber das verstehe ich gut. Das ist ja sehr vergleichbar auch mit dem Bier. Ja? Ich finde das auch toll und ich habe ganz großes unterstützendes Bewusstsein dafür, wenn jetzt vor allem im Bereich Craft Beer, Craft Brauer, dass die neue Stile ausprobieren, dass die vielleicht einmal neue Rohstoffe oder sonst irgendetwas ausprobieren.
Aber der Spaß hört sich auf, wenn es der Limo reinmischt.
Ja, ich bin der Tone spielt immer drauf an, ich bin nicht der größte Radlerfreund, okay. gebe ich zu. Aber nein, ich meine, dieses Kreativsein, dieses Ausleben, das mal was Neues probieren, jung sein, modern sein, das ist ja beim Kraftbier genauso. Aber ich sage natürlich auch, als Staatsbrauerei Wein, Stefan, als älteste Brauerei der Welt mit bayerischen, sage ich mal, Kulturhintergrund der bayerischen Bierkultur, ist für uns einfach das Reinheitsgebot gesetzt. Und okay, da sage ich natürlich auch, also das muss genauso erhalten bleiben. Das ist so wie ihr der Kern der bayerischen Trachtzeit, versuchen wir als bayerische Brauerei, und da spreche ich für alle bayerischen Brauer, mit dem Reinheitsgebot einfach da einen Kern zu setzen, wo wir sagen, das bleibt unser Heimatkulturgut, bei dir bei der Tracht, ja, bei uns beim Bier. Wenn aber jetzt ein junger Wüde, ja, neue Sachen probieren, ja, dann ist es aber genauso. Und bei uns, also wir haben gesagt, also die Craft-Beer-Bewegung, wir befürworten das und wir finden das gut, weil das gibt dem ganzen Thema Bier an Aufwind. Ja, im Englischen sagt man so, the rising tide is lifting all boats. Ja, also das steigende Wasser bringt alle Boote hoch. Ja, ja. Und so ist es, glaube ich, ein bisschen vergleichbar. Und da sind wir, glaube ich, auch auf derselben Wellenlänge. Man sieht das genauso. Also bei mir hört zum Beispiel beim Reinheitsgebot, ehrlich gesagt, der Spaß auf, wenn es um uns geht. Mhm. Ja. Wenn jetzt dann aber natürlich ein anderer sagt, was weiß ich, ein nordamerikanischer Kraftbrauer, der will das neue Sachen probieren und sagen, hey cool, probiere. Ja, vielleicht schmeckt es mir ja. Vielleicht hole ich mir ja das ein oder andere Fleisch davon. Aber ich weiß, wo ich daheim bin. Das ist beim Reinheitsgebot.
Das ist beim Bier wie bei der Tracht.
Genau.
Und ich glaube,
Bier und Tracht, Entschuldigung, und das ja, will ich jetzt am Schluss nochmal zusammenbringen, weil warum kommt jetzt an die Tracht in einem Bier-Podcast? Ja. Weil ich persönlich ja der Meinung war, und du ja auch, deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen die Episode mit dir, das gehört ja in der bayerischen Kultur irgendwie zusammen. Also, dass die Tracht zum Bier gehört und das Bier zur Tracht. Also, das, ja, weiß ich nicht, ich habe schon gesehen, ihr habt hier eine Schankanlage und so weiter, also ich nehme an, es wird hier das ein oder andere Bier auch im Trachtenzentrum mal konsumiert, ab und zu.
Wenig.
Oh, das schmerzt mich zu hören, das tut jetzt weh, fast schon ein bisschen.
Du hast dein Teil jetzt ja dazu beitragen.
Ja, genau. Also ich habe jetzt mal ein gutes Helles hier getrunken. Na, aber irgendwie, weiß nicht, das ist ja dieses große Ganze der bayerischen Lebenskultur, wo das Bier genauso einkehrt wie die Weißwurst, wie der Abwärtste, die Brezen und die Lederhosen oder andere bayerische Tracht, die jetzt nicht unbedingt die bayerische Gebirgstracht ist. Das habe ich auch gelernt heute. Also, ja. Was trinkst denn du gern für ein Bier? Wo bist denn du daheim bei Herrn Surten?
Ich bin mal ein Weißbiertrinker.
Bist du ein Weißbiertrinker? Ja,
Weißbier mag ich gerne.
Oder helles oder dunkles?
Ja, okay. Dunkles Weißbier mag ich auch ganz gerne. Also, wie gesagt, bloß wenn ich halt Auto fahren muss, dann ist halt
was. Ja, klar, absolut. Don't drink and drive. Also, das unterstützen wir zum
100%. Und ich muss zugeben, ich vertrage auch nicht viel.
Okay.
Ja, ich bin da wirklich, ich glaube, dass man
muss nicht alles kennen.
Ja, drei halbe, dann brauche ich mich wirklich nicht mehr einsetzen ins
Auto. Okay. Also das ist... Also
wie der Beckstein zwar was...
Also bei uns wirklich, also wer Auto fahren muss, braucht nichts trinken und deswegen habe ich mir auch das Helle gegönnt, weil Tone, mehr seid ihr, gell?
Fürs Wein. Spät im Auto.
Ja.
Oh, nein, Pankaz, vielen, vielen Dank. Danke dir, wir haben wirklich jetzt viel mitgenommen. Also ich glaube, das war.
Ich glaube, wir hätten noch einmal eine Stunde reden können.
Ich wollte es gerade sagen.
Hundertprozentig. Es ist ja wirklich immer vielleicht kommen wir ja nochmal zusammen. Also ganz ehrlich, also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir mal vielleicht irgendwann einmal, wenn wir weiterkommen im Podcast, mal eine Episode machen, so einfach nur mal auf männliche und weibliche Trachten, weil anscheinend gibt es ja so viele Sachen, das ist ja brutal. Ja. Eine Sache übrigens, die mir vorher noch eingeschossen ist, aber du gesagt hast, da gibt es junge Leute, die sich einen Beruf draus machen, aber auch ein Hobby, Pankraz. Ich habe allein zwei Bekannte, ja, die ich vor allem immer wieder im Instagram verfolge, ja, die zwei Mädels, jetzt hier, Gruß an die Steffi und an die Kathi, die als Hobby daheim Dirndl schneidern. Ja, und dann stellen sie das immer wieder in ihr Ding ein, so in die Story, wie sie dann die Schablonen haben, wie sie das schneidern, wie sie das auf ihre Puppen tun und so weiter. Mhm. Das sind junge, moderne Mädels, aber die halt einfach als Hobby haben, Dirndl und Trachten schneidern und oder für einen Bruder auch Westen machen, auch Trachtenwesten und so weiter. Und das finde ich so lässig, weil es ist ja auch nicht nur was Schönes zum Anziehen, es ist ja wie das Bierbrauen ein schönes Handwerk.
Völlig. Und was selber gemacht ist, ist über mehr wert, als was man gekauft hat.
Definitiv.
Super.
Schöneres Schlusswort hätte man nicht finden können.
Ja, merci Pankaz.
Vielen Dank auch an unsere Hörer fürs Zuhören wieder. Und wir hören uns wieder in der nächsten Episode.
Pfiat euch aus Geisenhausen.
Servus.
Servus, pfiat euch.